Diese Folge des Hydrogen Elevator wird Ihnen präsentiert von The Smarter E-Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Und hier Ihr Gastgeber Jürgen Pfeiffer.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hydrogen Elevator, Ihrem Wasserstoff-Podcast der Herzen in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Ich bin Jürgen Pfeiffer und begleite Sie als Ihr Wasserstoff-Liftboy jeden letzten Dienstag im Monat durch ein Gebäude, das gerade kräftig umgebaut wird und in dem manchmal noch nicht einmal alle Bewohner selber wissen, in welchem Stockwerk sie eigentlich gerade zu Hause sind. Das wollen wir versuchen zu ändern. Und wer nach dieser Fahrt mehr wissen will, der liest dann nach bei H2, dem einzig wahren Wasserstoffmagazin und Leitmedium der Community. Wir sind heute zu Gast auf der Hannover Messe und wer hier durch die Hallen läuft, der stellt fest, die Zurückhaltung der Industrie in Sachen Wasserstoff hält auch nach gut 1,5 Jahren immer noch an. Und das, obwohl gleichzeitig die Preise für fossile Energien explodieren und der Golfkonflikt die globalen Lieferketten nachhaltig erschüttert. Die Erkenntnis, dass Versorgungssicherheit und Klimaneutralität untrennbar verbunden sind, könnte aber jetzt selbst bei den größten Skeptikern wachsen und schafft vielleicht dann auch die nötigen Spielräume für diejenigen, die erkennen, welche Chancen auch in dieser globalen Wirtschafts- und Energiekrise stecken. Unser Thema heute hat daher maximale politische Sprengkraft für Deutschland und klingt nur oberflächlich nüchtern. Zwischen Leitmärkten und Industriestrompreis, wann rechnet sich grüner Wasserstoff wirklich? Das ist die Überschrift heute und eine der möglichen Antworten auf die aktuellen Fragen könnte das neue Strategiepapier des Deutschen Wasserstoffverbands DWV geben. Das ist heute im Tagesspiegel Background erschienen und wird sicherlich im politischen Berlin in den nächsten Wochen intensiv diskutiert werden. Wir können heute direkt nachfragen und Ihnen dazu weiter Hintergrund liefern, gemäß unserem Motto mehr verstehen, Meinung bilden. Das Papier hat die Überschrift H2-26, Resilienz durch Wasserstoff gestalten. Und wie genau das aussehen soll, das wird uns die Hauptautorin bei unserer heutigen Aufzugsfahrt erzählen. Es ist eine Frau, die uns vorsichtig zu sagen, in einer Branche Verantwortung trägt, in der Wasserstoff immer noch stark von Männern mit viel Ingenieurspathos geprägt ist und die klargemacht hat, das geht auch ohne lautes Trommeln mit der Faust auf der Brust. Sie studierte an der Freien Universität Berlin und startete dann dort, wo die Spielregeln gemacht werden. Mehr als 10 Jahre war sie Policy Advisor im Deutschen Bundestag. Und wer sich fragt, wie man den Übergang von Gesetzgebung zur Verbandsarbeit hinbekommt, bei ihr lässt sich das studieren. Seit Ende 2021 ist sie beim Deutschen Wasserstoffverband DWV zuerst als Leiterin Politik und Regulierung und damit zuständig für die Analyse nationaler und europäischer Gesetzgebungsprozesse bei allen Wasserstoffthemen. Seit November 2024 führt sie den DWV mit seinem Netzwerk von über 400 Mitgliedern als Co-Chefin, ab 1. Mai übrigens mit einem neuen Mann an ihrer Seite, dem früheren DENA-Chef Andreas Kuhlmann. Der Tagesspiegel hat sie jüngst so beschrieben, Berührungsängste in einer männerdominierten Branche hat sie nicht. Das kann ich bestätigen. Wenn sie in Berlin in einem Ausschuss sitzt und über den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft spricht, dann hören auch die Leute zu, die eigentlich schon beschlossen hatten, dass sie nichts mehr überraschen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit uns im Aufzug fährt. Herzlich willkommen, Friederike Lassen.
Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich auf eine gute Fahrt.
Bei diesen trüben Rahmenbedingungen, die wir haben zurzeit, müssen wir die auf rauf und runter und schnell und wieder zurück, glaube ich,
anstellen. Darf ich bitten, dass es aufwärts geht?
Bitte, unbedingt. Nur. Friederike, du weißt, dieser Podcast startet immer mit einer Positionsbeschreibung der Gäste, die direkt zum Kern des Themas führt und ein bisschen helfen soll, die Grundrichtung zu definieren, aber auch oftmals mit einem Input an Zahlen und Fakten, damit so ein paar Leitplanken klar sind. Der Hintergrund für dieses Thema, glaube ich, ist gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen Zahlenmaterial hat. Preisrealität bei grünem Wasserstoff zum Beispiel. Produktionskosten liegen beim Kilo momentan zwischen 7 und 19 Dollar, je nach Quelle und Region. Grauer Wasserstoff aus Erdgas liegt bei 1 bis 2 Euro. Europäischer Marktdurchschnitt aktuell für ein Kilo liegt bei 5 bis 8 Euro. Der Hauptkostentreiber beim Strompreis macht 50% mehr als die Produktionskosten aus. Und Stahl, da ist der Wasserstoffpreis auch der entscheidende Hebel für Wettbewerbsfähigkeit. Und da liegt der Preis bei 47 bis 68 Kilo pro Tonne. Mit Blick auf diese Zahlen, liebe Friederike, kurz und knapp und ohne Rüschchen und Schleifchen, Zwischenleitmärkten und Industriestrompreis, wann rechnet sich grüner Wasserstoff wirklich?
2030 wäre meine Zahl, wenn ich einen Blick in die Kristallkugel werfen darf. Aber das ist natürlich abhängig von den vielen Faktoren, die du gerade genannt hast. Und was wir natürlich auch sehen bei den unterschiedlichen Faktoren, dass natürlich gerade Energie und Energiekosten besonders vulnerabel sind. Und das sehen wir eben gerade auch in dem Gefüge, in dem wir uns momentan befinden. Heute Morgen im Radio habe ich wieder gehört, dass die Straße von Hormuz wieder geschlossen werden soll. Und das natürlich hat Auswirkungen auf die gesamten Lieferketten und Preisgestaltungen hier in Europa und in der gesamten Welt.
Okay, kommen wir gleich nochmal dazu. Wir starten in dieser Ausgabe des Hydrogen Elevator auch mit einem neuen Format, dem H2-Impuls aus der Redaktion von H2, dem Wasserstoffmagazin. Die Grundstoffindustrien, Chemie, Stahl, Zement haben keine Wahl. An Wasserstoff führt für ihre Dekarbonisierung kein Weg vorbei. Gleichzeitig sind das aber auch die Branchen, die auf jeden Cent im Endproduktpreis extrem sensibel reagieren. Ein Signal dafür, wie ernst diese Spannung genommen wird, liefert ein Blick in die aktuelle Ausgabe von H2. Der VDMA zeigt sich nämlich dort erleichtert, dass die EU im Industry Accelerator Act vergleichsweise wenig grünen Stahl verpflichtend einfordert. Frage an dich, Friederike. Ist das der Wendepunkt, auf den die Leitmärkte Stahl, Chemie und Zement gewartet haben? Oder bleibt grüner Wasserstoff da auch bei günstigeren Preissignalen noch lange eher ein Versprechen?
Nein, ich denke nicht, dass das ein Versprechen bleibt. Ich denke, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass dieses Versprechen auch eingelöst wird und jetzt Realität wird. Dafür setzen wir uns ja auch ein als DWV. Nicht als Autoren, würde ich jetzt sagen, sondern gemeinsam mit unseren gesamten Mitgliedern, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette haben, auch diesen Fokus haben. Und entscheidend ist meiner Meinung nach vor allem, dass wir im Hochlauf berücksichtigen, dass die Technologie keine Frage mehr ist. Also die Technologie ist da. Die Unternehmen haben massiv investiert in die Standorte und stehen mit enormen Produktionskapazitäten bereit. Entscheidend ist jetzt die Nachfrage am Markt und dass eben auch die Nachfrage nach nicht nur den Industrieprodukten wie ein Elektrolyseur beispielsweise, der mich natürlich heute hier an diesem besonderen Ort auf der weltweit größten Industriemesse, der Hannover Messe, natürlich besonders umtreibt und alle Zulieferer und Komponenten, die in diesem Maßstab auch mit dazugehören, sondern viel entscheidender ist natürlich auch der Markt nach der Produkten, die damit erzeugt werden mit den Industriegütern, die wir auch hier haben und was wir natürlich auch exportieren wollen von Deutschland, von Europa, von Hannover ausgehend bis nach Brasilien, unserem geschätzten Partnerland und weiter, ist natürlich das Know-how der Maschinen- und Anlagenbau. Aber das heißt auch, dass die Produkte dort nachgefragt werden müssen. Das heißt, entscheidend sind natürlich die Preissignale, die vom Markt ausgehen. Und da müssen wir auch gucken, wo ist die Zahlungsbereitschaft, sondern vielmehr, wo ist die Zahlungsfähigkeit, diese Mehrkosten auch zu tragen.
Soweit der Herr Puls aus der H2-Redaktion. Lass mich da noch mal konkret nachhaken. In Asien ist grünes Ammoniak Anfang April laut Hydrogen Insight auf der Forward Curve bis Mitte 27 erstmals unter dem Preis von grauem gefallen, ausgelöst durch die Folgen des Golfkonflikts und durch explodierende Gaspreise. Ja, das ist regional, ja, das ist möglicherweise temporär, aber es ist passiert zum ersten Mal. Ist dieses Preissignal, von dem du auch vorhin gerade gesprochen hast, ist das durch einen Krieg erzwungen wird, das falsche Fundament, auf dem man einen Leitmarkt aufbaut?
Ja, ist das für eine rhetorische Frage, lieber Jürgen? Ja, natürlich. Also wer möchte auf diesem Fundament bauen? Es zeigt, wie volatil und was für Ausschläge wir haben und was für enorme Risiken und unmöglich erachtet oder unwahrscheinlich eingeschätzte Risiken wir einfach auch mit berücksichtigen müssen. Und das mal ganz im Ernst, lieber Jürgen, das macht alles teurer, weil wir diese Resilienz auch einpreisen müssen. Also diese Resilienz, die nicht gegeben ist, diese Friedensdividende, die wir nicht mal einpreisen können, sondern im Gegenteil, das sind natürlich nochmal Krisenzuschläge, die obendrauf kommen. Und deswegen ist das natürlich ein Punkt, der meines Erachtens nach und so steht es ja auch in unserem Resilienzpapier, wenn du so möchtest, kann Wasserstoff einen enormen Beitrag dazu leisten, zu einer Diversifizierung und zu einem resilienteren Energie- und Wirtschaftssystem. Aber das sind natürlich keine Preisschocks, auf denen wir dauerhaft bauen können. Das heißt, ja, wir haben jetzt einen Blick geworfen in eine Richtung, wo wir sagen können, hier ist ein extremes Phänomen, aber das ist ein Ausschlag auf einer Kurve und wir müssen dann natürlich auch einen Meridian oder ein Mittel bestimmen, um zu sagen, was sind realistische Preise, die dauerhaft haltbar sind. Was sind Extreme, die in die eine oder andere Richtung ausschlagen können?
Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln hat es schwarz auf weiß geliefert. Von August 24 bis Dezember 25 sind die geplanten Elektrolysekapazitäten in Deutschland um 3 Gigawatt netto zurückgegangen. Und von den Projekten, die Anfang 2024 für 25 angekündigt waren, ist nur ein Viertel tatsächlich in Betrieb gegangen. Das Papier, von dem wir schon mal mehrfach gesprochen haben, sagt klar, die Bremsfaktoren sind bekannt. Hohe Stromkosten, komplexe Regulierung, 3 bis 5 Jahre Genehmigungszeit, fehlende Risikoabsicherung. Aber das ist alles bekannt seit Jahren. Was aus deiner Sicht ist das Hauptproblem momentan? Fehlende Nachfrage, fehlende Infrastruktur, fehlende politische Verlässlichkeit oder der Mix aus allem oder noch viel grundsätzlicher fehlender politischer Wille?
Ja.
Das Letztere?
Alles zusammen. Ich würde es ein bisschen differenzieren oder nochmal ein bisschen abstufen oder werten, würde ich sagen. Also das Erste, wo wir gesagt haben, was wir vermissen, ist natürlich, warum bleiben die FIDs aus, die angekündigt waren? Und das ist immer...
Final Investment Decisions für alle nicht-deutsche Vokabeln und Akronyme deuten könnende.
Richtig, also nochmal die
finale Investmententscheidung.
Genau, also wann investiere ich wirklich? Wann löse ich den Auftrag aus? Wann rollen die die Bagger sozusagen? Und das ist natürlich der entscheidende Punkt, ne? Also wann lohnt es sich? Wann ist man bereit, auch ein gewisses Risiko zu tragen? Und inwiefern ist das auch ein Zusammenspiel mit verschiedenen Standortfaktoren, mit Finanzierungsmodellen, da kommen einige Punkte zusammen. Was wir gesehen haben in der letzten Bundesregierung beispielsweise, war die sogenannte IPCEI-Welle, also große
Important Projects of Common European Interests.
Thanks a lot. Genau, danke.
You're welcome.
Dankeschön, lieber Jung, es ist ja meine Freude, mit dir sich die Bälle zuzuspielen. Das funktioniert hervorragend und ist nicht mal einstudiert. Aber um nochmal zurückzukommen, klar, also wir haben diese Investitionswelle gesehen von FIDs, die wirklich gezeichnet worden sind. Und das waren vor allem die sogenannten Infrastrukturprojekte. Das ist auch der, ich würde sagen, Grundstein, auf dem das gesamte Wasserstoffsystem auch aufbaut. Und das ist auch ein verlässlicher und der gibt uns auch Bestätigung daran zu wissen, wir gehen hier in die richtige Richtung und es geht auch voran im wahrsten Sinn des Wortes. Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die Bedeutung des Kernnetzes hinweisen, weil diese Infrastruktur ein ganz wesentlicher Baustein ist, dahin zu sagen, wir schaffen verlässliche Rahmenbedingungen, das heißt Planbarkeit, das heißt damit auch Finanzierbarkeit, die auf der Planbarkeit aufbaut, weil ich weiß, wann, wie, wo meine Pipeline sein wird, ich auch gegebenenfalls, wenn ich nah genug dran bin oder sie auch nicht da sein wird, ja, aber ich insofern eine Planbarkeit hat, dass das System kommt, dass das Kernnetz kommt und wo die Nachfragepunkte sind.
Die TSOs, die Transport System Operators,
ja.
Wenn man mit denen spricht, egal ob sie jetzt nun in Belgien sitzen, in Fluxys oder von wo auch immer sie kommen, die Begeisterung zurzeit ist auch vorsichtig formuliert überschaubar. Die Fragen, der Zweifel, weil die Geschäftsmodelle noch immer nicht dazu geführt haben, dass Anbieter und Abnehmer zusammengekommen sind, lässt doch so die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn der C-Level-Vertreter aufkommen. Das klang gerade nicht so durch bei dir. Ist diese Sorge tatsächlich eine individuelle unternehmerische Sorge? Also sprich eine, wo du sagst, wir müssen da jetzt durch, wir müssen diesen Infrastrukturaufbau jetzt einfach bis 32, how long it ever takes, einfach umsetzen so, weil es ist eine gesamtgesellschaftliche europäische Aufgabe. Also sprich, ja, vielleicht wird sich das Henne-Ei-Problem tatsächlich lösen, aber zurzeit, wenn ich da reinhöre in den Markt, höre ich überall noch, es ist wieder das Henne-Ei-Problem. Auftrag, Geschäftsmodell, Abnehmer fehlt.
Das Henne-Ei-Problem, ich glaube, da sind wir, es schwingt immer noch mit, sagen wir es mal so. Das heißt, ist auch nicht wegzudiskutieren, aber es sind schon richtige Maßnahmen ergriffen worden, um daran zu arbeiten, das aus dem Weg zu räumen und dieses Henne-Ei-Problem oder diesen gordischen Knoten sozusagen zu durchlösen. Bringt mich wieder zurück an die Punkte, die du aufgezählt hast. Was war es alles? Ich fange nochmal vorne an. Das war auf jeden Fall fehlende Nachfrage. Klar, wenn die Nachfrage nicht da ist, wenn der Kunde nicht da ist, um das Produkt nachzufragen, dann produziert auch niemand. Und das ist natürlich das Problem der Produzenten, dass die sagen, okay, wir zeichnen keinen FID für eine Wasserstoffproduktion, wenn ich weder die Infrastruktur noch die Nachfrage habe. Das heißt ganz klar, lieber Jürgen, die Kernfrage oder die Kernthematik ist immer noch die Nachfrage anreizen. Auch alle Produzenten, alle Infrastrukturbetreiber gucken sich an, wo ist mein potenzieller Kunde? Und die Kunden sind da, aber sie sind rar gesät. Und ich glaube, gerade die First Mover haben die Problematik zu sagen, wir müssen jetzt das gesamte System mit allen Kinderkrankheiten erstmal ins Rollen bringen. Und ich ziehe meinen Hut vor allen, die diesen, ja, die diese Vision haben, die diesen Weitsicht haben und die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass das gelingt. Viele von denen sind auch einfach schon 3 Schritte weitergegangen, indem sie gesagt haben, wir haben die Bagger bestellt, wir haben die FIDs gezeichnet und wir verlassen uns jetzt auch darauf, dass alle Wort halten. Und da sind wir bei der politischen Verlässlichkeit, da sind wir bei dem Festhalten. Und da brauchen wir, Entschuldigung, das ist etwas, was ich eigentlich nicht gerne sage, aber ich muss an dieser Stelle, in diesem Punkt brauchen wir ganz klare politische Signale, ein Commitment, das gehört wird und keine Zweifel, keine Rolle rückwärts. Und das sind Sachen, das kostet kein Geld, das ist wirklich in der Sinne wirklich einfach nur ein Statement von auch hochrangigen Politikern, die daran festhalten und die sagen, das ist etwas, was wir wollen, dafür setzen wir uns ein. Gerade vor dieser weltpolitischen Lage brauchen wir ein starkes Commitment zum Hochlauf des Wasserstoffs und des Wasserstoffsystems.
In diesem Falle muss ich das wie der Fußballkommentator sehen. Da kommt eine Bananenflanke rein in den Elfmeterraum und muss genau nachfragen an dieser Stelle, von wem genau welches Signal wann.
Bei jeder Gelegenheit, wie beispielsweise gestern Abend bei Herrn Friedrich Merz, hätte ich mir gewünscht, auf der Eröffnungsfeier der Hannover Messe ein starkes Commitment zu sagen. Wir sind international Weltmarktführer im Bereich Wasserstofftechnologien. Und diese Wasserstofftechnologien, die wollen wir nach vorne bringen, die wollen wir verteidigen gegen jeden Konkurrenten. Und da wollen wir mit diesem Know-how, was wir hier in Deutschland und Europa haben, damit wollen wir punkten. Und da brauchen wir uns auch nicht verstecken, da können wir selbstbewusst nach vorne gehen. Wir sind Technologieführer, aber dieses Fenster ist noch ein Stück weit offen, aber es schließt sich mit jedem Tag mehr, wo auch internationale Wettbewerber jeden Tag Erfahrungen sammeln, mehr Brennstoffzellen auf die Straßen bringen beispielsweise, mehr Testläufe mit Gigafactories machen oder die Gigafactories, die haben wir hier in Deutschland, aber die Auslastung fehlt, die FIDs fehlen, die Nachfrage fehlen und müssten einfach noch ein Stück weitergehen.
Lass uns zu dem Papier kommen. Du lieferst auf 3 Seiten Forderungslisten, Stromkosten senken, Genehmigungen halbieren, Systemdienlichkeitsbonus, Grüngasquote, Agrarkredite. Gibt es eine Reihenfolge, Prioritätenliste von 1 bis 10, so, die du nachts schon runterbeten kannst, schlimm Schlaf?
Das ist heiß diskutiert worden und das Papier habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auch es ist ein Gemeinschaftsprodukt mit unseren Mitgliedern entstanden.
Aber du distanzierst dich nicht jetzt schon am Tag der Veröffentlichung.
Nein, um Gottes Willen.
Mit einem Sondergutachten wie der Rat der Sachverständigen.
Ich stehe komplett dahinter und es ist auch so aufgebaut, der Semantik folgend oder wie wir im deutschen Sprachgebrauch sagen, okay, was als erstes steht, ist auch meistens die erste Priorität. Wir brauchen natürlich alles gleichzeitig, man kann aber leider nicht alles gleichzeitig in die erste Reihe schreiben oder in die erste Zeile schreiben. Aber Nummer 1 ist ganz klar, die Investitionen ermöglichen. Wir müssen jetzt die Rahmenbedingungen so schaffen, dass eine Bankability da ist, dass ein Vertrauen in den Markt da ist, dass Kunde und Produzent zueinander finden und das sind die Themen, die wir ansetzen müssen. Und da heißt es natürlich ganz schnell auch, alles, was den Wasserstoff teuer macht, das muss runtergeregelt werden.
Beispielsweise
Delegated Act Kriterien. Da sind wir.
Ach, Brüssel.
Da haben wir einen Hoffnungsschimmer. Aber das ist auch ein Thema, was Frau Reiche auch zum Anfang ihrer Amtszeit gleich angesprochen hat, sage ich jetzt mal so, auch angesprochen hat und erklärt hat, ja, okay, das Problem ist bekannt. Aber die Lösung liegt natürlich in Brüssel. Und ich freue mich, dass es da jetzt auch Bewegung hin gibt, dass es so aussieht, dass es jetzt auch eine Allianz gibt von europäischen Partnern, die sagen, wir wollen das anpassen. Wichtig ist, dass wir nicht nur eine Studie oder ein Gutachten in Auftrag geben in Brüssel, die dann feststellt, oh, in 28 Jahren die Delegated Act Kriterien sind nicht geeignet, um den Markthochlauf sozusagen zu ermöglichen. Im Gegenteil, sie hemmen. Wichtig ist aber auch Stichwort Verlässlichkeit. Wir wollen nicht an die Kriterien grundsätzlich ran, aber wir brauchen eine Postponing, also wir brauchen eine Verschiebung gemessen des Markthochlaufes, müssen wir auch alles, was das Ganze restriktiv und teuer macht, das können wir nicht schon heute gelten lassen, während der Markthochlauf erst sich deutlich verzögert. Und insofern ist das ein Kriterium, ja, Richtung Brüssel. Wir sind aber auch der Deutsche Wasserstoffverband, sind lokalisiert in Berlin, sind sozusagen auch in Berlin am Puls der Zeit und deswegen müssen wir auch mal gucken, was kann Deutschland machen, was kann der deutsche Regelungsgeber machen. Und da ist natürlich auch eine Thematik, wie ist unser deutsches Energiesystem aufgebaut? Welchen Nutzen können wir auch, Stichwort Systemdienlichkeit oder Systembeitrag leisten? Und so wie es aber in der Regulatorin, und da gucke ich nach Bonn Richtung BNetzA und Klaus Müller, muss ich ganz klar sagen, es ist verständlich, dass Erneuerbare auch einen Beitrag zur Kostenteilung halten sollen.
Er hat ganz klar Ja gesagt, ne? Wird ins Netzpaket reinkommen und Wasserstoff spielt entsprechend eine große Rolle. Hat er versprochen, auf der E-World in Essen.
Ja.
Ich habe ihn gefragt.
Ja, wir müssen jetzt aber auch den Worten Taten folgen lassen. Butter bei die Fische, wie es so schön heißt, hundertprozentig, ja. Und das heißt, das sind aber die Kosten. Und da haben wir auch mit angefangen in dem heutigen Postkurs, die fragen, was macht den Wasserstoff teuer? Und meine Mitglieder beispielsweise erklären mir oder rechnen mir regelmäßig vor, dass sie sagen, die Delegated Act-Kriterien sind ein Bestandteil der Kosten, du hast vorhin die Rahmendaten gesagt, zwischen variieren ja auch die Wasserstoffkosten pro Kilo, aber allein die Delegated Act-Kriterien allein sind ein großer Beitrag, aber die Befragung der Netzentgelte für Elektrolyse oder ins Stromnetz beispielsweise machen weitere 2 Euro pro Kilogramm aus. Und das sind schon enorme Kosten. Und wenn wir sagen, dass die Netzentgeltbefreiung nicht nur nicht verlängert oder erweitert wird, wobei wir als Deutscher Wasserstoffverband uns ja auch immer sagen, okay, das ist ein Instrument, es ist einfach umzusetzen. Es sind keine Mehrkosten, sondern es befreit uns von weiteren Kosten on top, sage ich jetzt mal so, um den Wasserstoffmarkt oder den Wasserstoffpreis günstiger zu machen und damit kompetitiv zu weiteren Energiequellen oder auch fossilen Energieträgern. Und das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, wo man nicht mit einer Förderung oder Ähnlichem warten müssen oder linke Tasche, rechte Tasche spielen müsste, sondern sagen können, das ist ein etabliertes Mittel. Alle Marktakteure sind darauf eingestellt, alle können damit rechnen. Und insofern ist das ein wirksames Instrument, um die Wasserstoffkosten auch perspektivisch drunter zu halten. Wenn wir jetzt sagen,
Industriestrompreis hilft da nicht?
Natürlich hilft der Industriestrompreis. Das ist ein weiteres Instrument, aber das ist on top. Das ist jetzt, wie gesagt, sind wir wieder beim Instrumentenkasten. Aber die Netzentgeltbefreiung ist wirklich momentan einer der Kostentreiber. Und deswegen setzen wir uns ganz klar dafür aus, dass die Netzentgeltbefreiung auch erstmal Bestand hat. Auch das hat die BNetzA in Frage gestellt und damit Verunsicherung geschürt.
Was würde für die Leitmärkte Stahl, Zement, Chemie, was wären die Top 3 aus diesem Katalog, wo du sagst, das muss bis zum Sommer eigentlich passieren?
Natürlich Netzpaket, Stromkosten runter. Stromkosten sind ja der Hauptpunkt für die Gestehungskosten von RFNBO oder erneuerbarem Wasserstoff, elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff. Ganz klar. Das heißt, die Stromkosten müssen runter. Das hilft jedem in dem Bereich. Das würde auch die Endprodukte weiter verringern. Wir brauchen aber nach wie vor auch die Leitmärkte, und das heißt auch die Nachfrage der Produkte, wie beispielsweise grünem Stahl, der hier in unserer Nachbarschaft von Hannover ausgesehen und Steinwurf entfernt, zum Beispiel in Salzgitter produziert wird. Aber auch Salzgitter muss rechnen und sagen, wir investieren am Standort, in den Standort selber, in die Arbeitsplätze vor Ort, Milliardenbeträge. Aber wir müssen auch das Produkt letzten Endes, den grünen Stahl, verkaufen können. Und der Stahl hat erstmal positiverweise die gleichen Eigenschaften, die gleichen Qualitäten wie ein Stahl, der auf einer konventionellen Route erzeugt worden ist.
Man könnte ja beispielsweise beim Bund 30% aller Bauvorhaben in Deutschland werden aus öffentlicher Hand finanziert, Kommunen, Länder, Bund. Man könnte ja anstelle des Billigkeitsprinzips in der Zwischenzeit grüne
Qualitätsmerkmale
definieren.
Ja, und vor allem, ist angelegt, wir haben uns dazu auch geäußert, das ist angelegt im Vergabebeschleunigungsgesetz. Und ich glaube, da ist auch ein politischer Wille erkennbar. Sowohl Friedrich Merz als auch Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler hat gesagt, dass wir dann auch als Auftraggeber diese Kriterien so ausgestalten müssen, dass unsere Produkte, unsere grünen Stahlprodukte beispielsweise dann auch dazu gekommen. Und jetzt beim Bau der Rheinbrücke beispielsweise nicht der billige Stahl aus China, der auch noch CO2-intensiv transportiert werden muss und keinen einzigen Arbeitsplatz hier schafft und auch keine Resilienz fördert in Europa. Das sind alles Faktoren, die preislich nicht berücksichtigt werden bei der Ausschreibung. Und das ist auch Bestandteil unseres H24-Papiers, wie auch in unseren Positionen, genau zum Vergabebeschleunigungsgesetz, wo wir Vorschläge gemacht haben, ganz konkret, wie das auszusehen hat. Dass nämlich genau diese Qualitätskriterien mit in die Vergabeverfahren mit eingepreist werden müssen.
Jetzt mit dem Iran-Krieg, mit Gaspreisen auf Rekordniveau, mit einer EU, die unter Rearm EU militärisch und unter Repower EU energiepolitisch neu denkt, Ist Energiesouveränität endlich das Argument, das auch in Berlin gehört wird? Ich meine, während wir uns unterhalten, dampft überall in den Kanälen das Thema Kerosinknappheit. Wir wissen nicht, wie sich das tatsächlich in den nächsten Wochen mit Richtung Urlaub, Blick auf die Ferien, beim Ausfall von Ferienfliegern und anderen Geschichten auswirken wird. Die Bundesregierung hat versprochen, man wird sich darum kümmern. Wir reden bei Wasserstoff ja in den Industriebereichen nicht von einer Ad-hoc-Lösung, aber man könnte ja beim Thema synthetische Treibstoffe, ich sage das jetzt mal ungeframed, vorsichtig formuliert, weder E-Fuels noch Green Fuels noch anders, aber im Bereich synthetische Treibstoffe mit der Basis Wasserstoff und diesem Thema, so wie es auch ein Industriekonsortium mit Rheinmetall und Sunfire und Ineratec auch anbietet, sehen als eine Zusammenballung, Rahmenbedingungen exogen, nicht steuerbar, Krieg, Verknappung der Rohstoffe und gleichzeitig Bedarf im Verteidigungsbereich muss hochgefahren werden. Spillover-Effekt ist, dass das im Zweifelsfalle als neues Konkurrenzprodukt bei diesem Preisniveau, was wir zurzeit an den Zapfsäulen haben, nicht unwesentlich konkurrenzfähiger schon in absehbarer Zeit werden könnte. Ist dieser Weg ein politischer, dass man Rahmenbedingungen jetzt gemeinsam denkt, dass man rausgeht aus den Schützengräben, dass man rausgeht auf Lösungsebene, diese Themen anpackt und den Wasserstoff damit zu einem tatsächlich ersten Leitmarkt macht, in einem solchen Fall beispielsweise für das Thema Raffinerien?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass da enormes Potenzial drin steckt, auch um eine verlässliche Nachfrage für Wasserstoff in den verschiedenen Sektoren. Und dazu gehört nicht nur Stahlchemie, sondern natürlich vor allem auch der Raffineriebereich mit reinspielen. Wie so oft ist es da aber auch erstmal kompliziert. Und wichtig ist aber in diesem ganzen Themenbereich zu sehen, Abhängigkeiten sind teuer. Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wie preist man diesen Resilienzfaktor eigentlich ein? Auch da zitiere ich nochmal Frau Reiche, die auch gesagt hat beispielsweise, wir haben in der Energiekrise und auch nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine, haben wir gesehen, dass es wahnsinnig teuer ist und wir unheimlich viel Lehrgeld gezahlt haben, weil wir festgestellt haben, meine Güte, die Speicher sind leer. Und wir müssen jetzt international, koste es, was es wolle, nachkaufen, nachbestellen. Und das hat auch das Energiespeichersystem deutlich geprägt und beeinflusst. Die Konsequenzen sind daraus jetzt aber auch zu ziehen. Und das heißt auch, dieser Resilienzgedanke ist ein Kostenfaktor, der
Kann
die Kosten
preist. Kann das ein nationaler Resilienzgedanke sein? Muss das nicht ein europäischer Resilienzgedanke sein? Und wurscht, ob man den aus der Verteidigungswelt bürstet oder aus der Zivilgesellschaft bürstet, müsste der nicht heißen, Europa braucht jetzt langsam mal seine europäische Energieagentur, getragen von einer Allianz von allen Mitgliedsländern, ich sag mal von einem Board von 27 Energie- und Wirtschaftsministern, gerne geleitet wie die Europäische Investitionsbank, und am operativen Ende des Ganzen sitzen die Profis, die den Markt kennen, die das Thema spielen, aber die Marktmacht von 500 Millionen europäischen Kunden, die Einkaufspower von Europa, die wir ja schon gemerkt haben, dass sie da sein kann, wenn man sie gemeinsam poolt beim Thema Einkauf von Tabletten und von Impfstoffen in Sachen Corona. Das wäre doch ein gutes Beispiel, auch an diesem Punkt, 80 Jahre nach der Europäischen Montanunion, die Europäische Energieunion 2.0 auf neue Füße zu stellen.
Das könnte auf jeden Fall ein nötiger Impuls sein, der in diese Richtung geht. Und das sehen wir, dass wir immer Druck brauchen und einen gewissen Handlungsdruck, um solche Entscheidungen voranzubringen. Wir als DWV und unsere Mitglieder stehen da auf jeden Fall unterstützend bereit. Auch wir haben uns in der vergangenen Legislaturperiode dafür eingesetzt, zu sagen, oder bei den Koalitionsverhandlungen das auch mitgetragen, zu sagen, wir brauchen eine europäische Wasserstoffallianz, die nichts anderes ist als eine europäische Energieallianz, zu sagen, wie können wir im europäischen Verbund Synergien schaffen, ne? Unsere gesamte Kraft auch heben. Und ich denke, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Schlag vor den Bug, wenn man so möchte, um aufzuwachen, um wach zu rütteln und den Handlungsdruck in nötige Richtung zu kanalisieren. Jetzt ist der Zeitpunkt für ein solches Vorhaben. Weil ganz klar, ein resilientes Energiesystem bedeutet eben nicht nur Energie selber zu erzeugen, sondern eben auch die Importrouten mit aufzuhaben und sich im Krisenfall auch gegenseitig zu unterstützen. Auch das ist eine Stärke der Europäischen Union, die wir aber heben müssen.
die zwar in Teilen schon läuft, ne? Wenn wir wissen, in den Notstromzeiten, dass da grenzüberschreitend zwischen den Freunden in Frankreich, in Polen, in den Österreichern, mit den Niederländern.
Und am besten
überall
verbinden wir uns über Infrastruktur. Am besten verbinden wir uns über Röhren beispielsweise. Das ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich freue mich auch über bei der gesamten Kernnetzdebatte, wenn ich mit europäischen Kollegen aus anderen Verbänden oder Unternehmen spreche, dass auch mittlerweile der Begriff Le-Kernnetz Einzug in den französischen Sprachgebrauch gefunden hat. Und ich denke, das zeigt, in welche Richtung wir unterwegs sind, und das gilt es jetzt weiter zu festigen. Und ich denke, die Sicherheitslage trägt massiv dazu bei, diese Bestrebungen zu forcieren und letzten Endes auch auf eine, auch Nachfrage oder auch einen stabilen Markt zu erzeugen. Ich glaube nicht, dass das der einzige Markt ist, um nochmal auf deine einführende Frage zurückzukommen, aber das wird auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag sein, den wir brauchen.
Nach Le Kindergarten, Le Kernnetz. Ich finde das großartig. Das nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause. Wir sind in der letzten Etage dieser Aufzugsfahrt wieder angekommen.
Sind wir schon um?
Ja, es ist, die Zeit ist vorbei. Und ich bitte dich um einen letzten kurzen Pitch. Nicht an die Öffentlichkeit, sondern direkt an die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. 30 Sekunden, eine Maßnahme, ein Datum, ein Versprechen, das sie gerne einlösen soll.
Einen verbindlichen Nachfragepfad für Wasserstoff in Industrie und Energiewirtschaft. Das ist jetzt das, was wir brauchen, und wir brauchen das sofort in 2026.
Friederike Lassen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Fahrt im Wasserstoffaufzug genommen hast, an einem Tag auf der Hannover Messe, an dem du eigentlich schon genug anderes noch auf dem Terminkalender hast, und dass du trotz allem, was den Hochlauf gerade so schwer macht, noch immer nicht aufgehört hast, positiv nach vorne zu glauben und daran zu arbeiten, dass es klappt. Das hört man, das ist eine große Freude. Wenn Ihnen an den diversen Kopfhörern und digitalen Endgeräten Ihrer Wahl dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns bitte jetzt. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen haben sollte, dann behalten Sie es nicht für sich, sondern sagen es uns auch. Auch das wollen wir hören. Wir arbeiten dann dran und geloben Besserung. Wir sind in 4 Wochen wieder da, am letzten Dienstag im Mai. Und falls Sie so richtig Sehnsucht nach uns haben sollten, am 24. und 25. Juni sind wir auf der Smarter in Europe in München. Dann sehen wir uns beim Hydrogen Dialogue Summit und Expo wieder. Bis dann, Servus. Machen Sie es nicht nur gut, sondern besser. Ihr Jürgen Pfeiffer.
Das war The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und Ihrem Gastgeber Jürgen Pfeiffer. Nicht vergessen, abonniert den Hydrogen Elevator im Web auf h2.info oder h2international.com und folgt uns natürlich gerne auf LinkedIn und Instagram.